Capsus Konfetti, der Podcast mit Vero
und Maxi. Wir sprechen über das Leben im Großstadtdschungel und unseren Struggle beim Erwachsenwerden.
Wir stellen uns all die großen Fragen des Lebens.
Wo wollen wir hin?
Wer wollen wir sein?
Und in was für einer Welt leben wir eigentlich?
Wir reden über Liebe, Gefühle und Beziehungen.
Über Selbstbewusstsein und Ängste.
Übers Wachsen und Scheitern.
Über Nachhaltigkeit und Weltschmerz.
Jetzt geht's los mit dem Talk von deinen zwei großen Schwestern.
Viel Spaß!
Und damit herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Schwarzes Konfetti. Hallo Maxi.
Hallo Vero.
Und hallo an alle da draußen. Schön, dass ihr immer wieder dabei seid oder ganz neu am Start seid. Wir sprechen heute über das wichtige Thema Streitkultur. Mhm. Wie streitet man eigentlich richtig? Was sind so unsere Erfahrungen damit? Und ne, ich finde, das ist halt einfach ein unfassbar interessantes Thema. Aber voll. Bevor wir damit anfangen, Maxi, wie geht's? Wie steht's? Alles tutti frutti bei dir dann in Köln? Sieht genauso grau aus wie bei mir hier in Schöneberg.
Sorry, ich habe heute die anderthalb Stunden Sonne richtig gut abgepasst und war in der Zeit draußen und einkaufen und war so richtig glückselig über dieses Licht. Also es war richtig, richtig schön.
Es war heute Sonne ein bisschen, ne? Heute Morgen.
Ja. Genau die Zeit habe ich abgepasst. Mir geht's gut. Schön. Ich hatte gerade eine Woche Urlaub und konnte mich endlich mal erholen ein bisschen und dieses Grau verlassen, ja.
Sehr geil. Ja, ich war 4 Tage mit meinen Mädels in Brandenburg, in der Uckermark.
In Biberg.
In einem schönen Haus, weil ich fand das, ich kann ja mal von vorne anfangen. Wir hatten da eine richtig, richtig schöne Sauna, so mit Blick in die Natur. Es war einfach unfassbar geil. Und das kann ich euch vielleicht ja auch mal mitgeben. Warum haben wir den Trip gemacht? Und zwar haben wir vor anderthalb Jahren angefangen, uns keine Geschenke mehr zu schenken im klassischen Sinne, sondern packen einfach einen Fuffi in die Mitte. Und also wie man kann, ne? Aber bei uns war es jetzt so, dass wir sagen, okay, das ist ja auch
jedem Geburtstag oder wie?
Zu jedem Geburtstag, genau, weil da ist dein eigener Invest quasi schon mit drinne für eine Reise quasi, ne? So, und dann ist es wie ein kleines Sparbuch, was wir dann da machen. Und das heißt, immer zu jedem Geburtstag packt dann der nicht Geburtstag hat, nichts rein, aber die anderen ein Fuffi rein. Mhm. Und dann dieses Budget und dieses angesparte Geld nutzen wir dann und verreisen zusammen.
Ey, mega gut.
Genau, und das, weißt du was, das bringt einfach so den Druck raus, dieses, oh Gott, jetzt schon wieder ein Geschenk finden und das.
Ja, ja.
Und am Ende sind es doch immer Geschenke, die man sich auch hätte selber kaufen können oder sonst was. Und es stresst vor allem jeden. Jeden stresst es,
also, Geschenk zu suchen. Wir haben uns das auch schon mal vorgeschlagen, meine Mädels und ich, aber wir lieben es auch einfach, glaube ich, Geschenke zu machen, beziehungsweise so.
Das kannst du ja auch extra noch ein bisschen machen.
Ja, ja, voll. Und dann macht man irgendwie trotzdem noch was Persönliches dazu, ne? Aber
ja, genau.
Ja, ich finde, so machen wir es ja auch. Es sind einfach so viele Geburtstage. Es ist einfach so, wow.
Ja, krass. Hab ich dir eigentlich erzählt, dass ich bei der Felix Lobrecht Show war?
Ja.
Habe ich erzählt, auch schon im Podcast?
Das glaube ich nicht, aber ich
glaube, das war ja auch so eine Aktion, wo ich auch zusätzlich das zum Geburtstag bekommen habe von meiner Freundin, weil sie immer, keine Ahnung, was da ihre Kontakte sind, aber sie hat auf jeden Fall immer Logenplätze für bestimmte Veranstaltungen in der Mercedes-Benz-Arena und hat mich gefragt, sag mal, hast du nicht Bock, mit mir dahin zu gehen? Und ich so, why not? So, ne? Deswegen. Und das war auch ein Teil meines letzten Geburtstagsgeschenkes von einer der Mädels, mit denen ich jetzt weg war. Also, klar, dafür hat sie jetzt kein Geld in dem Sinne ausgegeben, aber man denkt an sich und will noch irgendwas Cooles noch dazugeben oder so.
Ich finde es auch so schön, wenn man gemeinsame Unternehmungen oder Reisen oder sowas sich schenkt, in unserem Alter, sage ich mal, weil klar
Zeit
kann ich irgendwie
ist das
auch noch
Beste, was du schenken kannst.
Es ist einfach so,
in unserem Alter.
Beste. Und ich war auch jetzt gerade, mein Urlaub war auch mit meinen Mädels, den 40. feiern von der Freundin. Und das war einfach so, einfach nur 5 Tage, wir alle und einfach nur, ja.
Ja.
Sehr, sehr schön.
Ey, das macht man auch irgendwie, also ich finde, du noch eher mehr als ich in meine Besties sozusagen, dass wir da irgendwie uns die Zeit nehmen, weil, ja, wir wohnen auch nicht alle in derselben Stadt und dann ist es irgendwie schön, sich die Zeit dafür zu nehmen.
Voll.
Zumindest rechtzeitig ein Wochenende rauszusuchen oder sowas. Und dann kann man ja immer noch, weiß ich nicht, wie wir jetzt einfach nach Brandenburg um die Ecke so, ne?
Ey, das werde ich jetzt immer auch vorschlagen. Wir machen ja jährlich immer unsere Floßtour im Sommer, aber ich werde jetzt einfach mal das vorschlagen als, ey, lass mal 5 Tage irgendwo ein Haus mieten, Und dafür zahlen wir jetzt irgendwie in die Kasse ein. Voll die gute Idee. Aber wie war die Show eigentlich jetzt? Hast du gar nicht erzählt? War gut?
Die Show. Also ich fand die, wie heißt denn die, die Pre-Show hier von, Vorprogramm war ja Phyllis Taschkan oder so. Och, sorry, wenn ich den Namen jetzt nicht auf dem Schirm habe.
Kenn ich nicht.
Ja, musst du mal googeln. Ich finde die ganz witzig. Und die erzählt auf jeden Fall auch ihre Story. Die ist jetzt auch seit neuestem oder seit einem Jahr oder so in einer Beziehung und ist über 40 schon. Und dann erzählt sie halt so, dass man so als 40, als über 40-jährige Frau gar nicht mehr so richtig wahrgenommen wird.
Oh.
Aber ich find's witzig, weil sie natürlich von ihren eigenen Stories und sonst was erzählt. Ja. Und sie nimmt es so ein bisschen auf die Schippe und ich fühle mich dem natürlich sehr nahe, weil ich ja nun jetzt auch auf die 40 zugehe, würde ich jetzt mal sagen. Und find's einfach ganz witzig umgesetzt und man lacht einfach nur. Beim Felix muss ich sagen, gab es eine Passage, die mir ein bisschen zu lang ging und so ein bisschen gezogen war, meines Erachtens. Aber mein Gott, ich glaube, er bleibt und ist einfach Geschmackssache in manchen Thematiken. Das haben wir auch schon mal besprochen, auch privat. Ja. An sich hat er seinen Erfolg mega verdient. Der kann das einfach. Nur ob das jetzt thematisch dein Thema ist und ob du es jetzt super feierst, ist immer ein bisschen individuell.
Voll, da hat jeder andere jetzt Grenzen, ne? Wo der Humor aufhört und wo es ernst wird. Und
voll, genau, so würde ich es jetzt einfach stehen lassen. Aber was ich krass fand, und da merkst du auch, was für ein krasser Businessmann der Typ geworden ist, er hat quasi die Shows in Berlin, die zwei Shows, hintereinander aufgenommen. Also quasi hat er da, so wie seine letzte Show, die war ja bei Netflix oder so, die hat er dann auch direkt für Netflix aufgenommen. Er hat aber dazugelernt und hat die jetzt selber aufgenommen. Also selber in seinem Namen, also mit seinem eigenen Team oder ein eigenes Team dafür engagiert. Und ich glaube, der macht jetzt irgendwie eine Box daraus und macht damit jetzt auch nochmal richtig Cash mit seinem Live-Programm, was dann quasi, weiß ich nicht, über so ein
DVD.
Ja, oder irgendwie sowas, keine Ahnung, oder als Stream oder whatever.
Okay.
Also mega krass, was für ein Business-Typ der ist. Ja. Also Hochachtung.
Manche Leute können es einfach, Vero.
Manche können es und ich glaube, es ist noch nie ein Meister vom Himmel gefallen und noch nicht der Unternehmer vom Himmel gefallen. Mhm. Aber man wächst mit seinen Aufgaben und
das hast du schön gesagt.
Er hat auf jeden Fall ein paar Arbeitsplätze geschaffen. Lass uns das so einfach mal sagen. Gut, ihr Lieben, er soll jetzt hier keine Laudatio hier an Felix Lobrecht sein, sondern einfach nur ein Feedback. lass uns doch einfach, würde ich sagen, einfach mal auf unser Thema kommen jetzt. Also, Thema der Woche. Ganz genau. Das kommt jetzt.
Das Gesicht dazu war großartig.
Ja. Wir nehmen ja immer auf, wenn wir so FaceTimen parallel. Das heißt, wir sehen uns, ich sehe mich immer nur in diesem kleinen Kästchen und dich immer so groß.
Ich sehe dich groß dafür.
Ja, deswegen achte ich nicht so darauf, wie ich gerade wieder aussehe, so mit meinen komischen Grimassen. So. Maxi, das wunderbare Thema. Streitkultur. Wie streitet man richtig?
Wie streitet man richtig? Leuten? Also was ist überhaupt Streiten, ne? Also,
ja, und vor allem, was sind unsere Erfahrungen damit? Und kannst du streiten? Wollen wir mal so anfangen, ganz low, ganz smooth.
Alleine das finde ich schon schwierig zu beantworten. Ich finde Streiten, also ich finde, es gibt so ein Streiten und so ein Streiten. Es gibt so ein einfach nur, ich nenne es jetzt mal, Schreien und irrationales Zeugs von sich geben oder wirklich diskutieren. Und dann aber auch diskutieren, ohne dass man einer Meinung ist. Und dann gibt's dieses emotionale Streiten, gerade in Beziehung finde ich, wenn man so, wenn eine Person sich verletzt gefühlt hat und die andere Person das einfach nicht checkt. So, das ist für mich auch schon schwierig. Also ich, um die Frage zu beantworten, ich mag Streiten gar nicht. Ich bin eher die Vermeiderin und fühle mich in dem Moment scheiße. Also gerade wenn es gegen mich gerichtet ist oder ich mich in die Enge getrieben fühle und ziehe mich dann zurück und kann dann 2-3 Tage später oder eine Woche später sagen, ey, das ging gar nicht, da müssen wir drüber reden. Und dann versuche ich es, aber dann habe ich es schon so oft zerdacht, dass ich dann denke, okay, ich muss es jetzt so formulieren, dass es bei der anderen Person ankommt. Und dann gibt es entweder Überraschung von wegen, oh krass, ich höre dir zu und tut mir voll leid. Oder, hä, was redest du?
so klar, ganz weil kurz das, gesagt, ist halt, ne? Das ist halt das Witzige, ne? Wenn man so, wie du jetzt in deinem Fall sagst, du hast dann irgendwie dir eine Woche Zeit gelassen oder so, um das Thema nochmal anzusprechen, überhaupt anzusprechen, dann hast du das ja so krass schon mit dir verarbeitet oder so viel schon verarbeitet, dass man, wenn man es nur noch runterbricht, der andere vielleicht in die Lage kommt und es gar nicht nachvollziehen kann, ne? Also wenn man es schon für sich so runtergebrochen hat, aber man will das Thema auch nicht ganz nicht mehr ansprechen, sondern so, ne, einmal trotzdem, weil man das als gesund empfindet, dass man das dem anderen zumindest mitteilt, dass das mit einem was gemacht hat. Aber der andere sich natürlich vor den Kopf gestoßen fühlt, warum hast du nicht gleich gesagt? Und wir hätten auch gleich eine Woche, also in der letzten Woche darüber reden können. Oder whatever, ne? Also die Frage ist, wann spricht man was an? Ist es immer gesund, immer erst?
Ich wollte gerade sagen, du hast gerade das Wort gesund angesprochen.
Ja.
Also ich weiß, dass ich habe irgendwann einen Artikel gelesen, wo es um wie Beziehungen irgendwie langfristig halten und dass man, ne, in der Verliebtheitsphase einfach wirklich völlig auf einer anderen Sphäre unterwegs ist und die Hormone da wahnsinnig rumirren und keine Ahnung was, verrückt spielen. Und dass man sich, wenn man eigentlich langfristig mal in einer, ja, wenn man auch den Alltag bewältigen möchte oder wenn eine Krise kommt oder wenn man im Stress ist, dass man eigentlich auch die Basis einer Streitkultur schaffen sollte. Und dass das auch dazugehört und dass das auch gesund ist. Und ich denke aber immer, sobald irgendwie, sage ich mal, die Harmonie irgendwie nicht hergestellt ist, kriege ich direkt Panik. Ich weiß nicht, woher es kommt. Ich weiß, dass ich als Kind oder als, also streiten machen wir ja alle ständig irgendwie, als Kinder schon. Und dann gibt es irgendwie Konflikte in der Familie. Aber ich habe eher das Gefühl, dass es bei uns eher so, einer sagt was und der andere checkt es aber nicht und das wird jetzt einfach akzeptiert, muss jetzt einfach akzeptiert werden. Und dass man nicht so viel Raum hat dafür. Und ich kann gar nicht sagen, woher, wie das kommt, aber dieses, es gehört dazu, das versuche ich gerade zu verinnerlichen. Ich habe gerade auch wieder Chandler Bing von Friends ist ja leider gerade verstorben und dementsprechend sehe ich gerade so ganz viele Posts auf Instagram, die ihn irgendwie ehren. Und da war auch diese eine Szene, wo er mit Monica, die waren zusammen und dann streiten sie sich und dann war er so, ja okay, dann war es das jetzt, ne? Und sie so, hä, wie, das war es jetzt? Und er so, ja, wir hatten noch den riesen Streit am Wochenende und sie war so, es war ein Streit.
Und er so, das heißt nicht, dass wir uns gleich trennen.
Genau. Und sie war so, okay, willkommen in einer Adult Relationship. Und er war so, wie, also wir sind noch zusammen und oder ist alles gut? Und sie so, ja, von wegen welcome to an adult relationship. Und er war so, wir sind in einer Beziehung. Und sie so, ja, welcome. Und er hat sich so gefreut und es war so niedlich, weil das war irgendwie so, ja, es gehört dazu und es ist auch okay. Und was ich dann wiederum mag an Streiten, ich hasse Streiten und dieses unangenehme Gefühl, ne? Aber ich liebe das danach. Wenn man das überwunden hat und sagt, ey, geil, dass wir das geschafft haben, wenn man zusammen dieses, eigentlich ist alles gut, weißt du?
Voll. Ja, also ich würde auch mal kurz ausholen. Und zwar habe ich in meiner Kindheit und Jugend nie gelernt zu streiten. Ich habe es nicht gelernt. Ich habe es einfach von zu Hause her nicht gelernt. Es war nämlich genau das, was du sagst. Dieses, da ist zum Beispiel einer am Streiten, sagt, wie es ihm geht und es wird vielleicht auch noch laut und das und das. Und dann kracht's und dann war's das. Es wird nicht danach nochmal aufgegriffen und wir gucken jetzt mal, in welche Richtung das geht, was war eigentlich dein Gefühlszustand, was könnten wir besser machen. Es war überhaupt gar kein Gespräch mehr danach, sondern einmal ein Krach, so ein richtiger, ne? So eine Explosion so gefühlt. Und dann waren alle sauer und vielleicht hat man 3 Tage nicht mehr dann geredet und dann war alles wieder gut. So, und so habe ich es damals gelernt, ja. Und dann denke ich mir so, ey, das ist doch kein Wunder, dass man das erstmal neu lernen muss. Und quasi in unserer heutigen Gesellschaft, oder ich würde sagen, aus meiner Bubble heraus, ich muss auch sagen, dass ich mit meinem Freundeskreis schon so mittlerweile so ausgesucht habe, dass ich mit jedem auf seine Art und Weise sprechen kann, aber ich habe wirklich es nie gelernt. Und wenn ich dann in Frustration kam und komplett mich so eingeengt gefühlt habe von dem anderen, tendierte ich eher dazu, diese Beziehung oder diese Freundschaft zu kündigen, als durch diesen Schmerz und durch diesen, durch etwas durchzugehen mit der anderen Person. Ja. Und es ist doch so schade. Und ich bin Gott sei Dank froh, dass ich heute, Stand heute, so sagen kann, okay, ich bin immer noch nicht die Beste drin, wenn ich mich zum Beispiel eingeengt fühle oder kritisiert werde in so einem Maß, weil ich immer versuche, mich zu erklären und zu sagen, ey, anstatt erstmal das Gefühl oder das Gefühl von dem anderen erstmal anzunehmen und das erstmal
voll schwer
da stehen zu lassen, weil das ist ja erstmal das, worum es geht. Und wir wollen jetzt hier kein Whataboutism betreiben in so einem Streit, sondern erstmal dein Gefühl, was du mir jetzt ansprichst, erstmal stehen lassen. So, darum geht's jetzt.
Und dann das ist halt schwierig, wenn du in deinen Gefühlen drin bist, ne? Und
exakt.
Dann ja. Genau, voll. Und deswegen finde ich, hilft mir immer einfach Zeit. Ich muss auch kurz nochmal, als du eben von deiner Kindheit gesprochen hast, bei uns gab es das schon. Ich weiß, dass meine Mutter, wenn Dinge doof oder wenn ich, sag ich mal, Scheiße gebaut habe oder, keine Ahnung, anstrengend war oder so, dass es schon auch so ein bisschen unterkühlte Distanz erstmal gab, aber sie immer dann wieder reinkam in mein Zimmer und sich entschuldigt hat und erklärt hat. Aber trotzdem dieses Gefühl dazwischen, das konnte auch manchmal 2-3 Tage sein, fand ich unerträglich. Und deswegen bin ich jetzt immer eher so dieses, okay, ich gebe dir jetzt gerade das Gefühl, dass das doof ist. Ich kann da jetzt gerade nicht drüber sprechen. Also ich möchte in dem Moment schon sagen, also wie so eine Sicherheit geben und dann sagen, wir müssen aber darüber sprechen, beziehungsweise ich kann das dann 2-3 Tage später nochmal sagen und sagen, ey, da habe ich mich einfach scheiße gefühlt. Ich finde es irgendwie, es ist...
weißt du, ich will das auch unseren Eltern gar nicht so richtig vorwerfen, weil ich meine, die kamen ja auch aus gewissen familiären Verhältnissen, wo es vielleicht auch nicht gelehrt wurde.
Sehr anders auch teilweise als unsere, ne?
Ja, und vor allem auch Nachkriegskinder, sage ich jetzt mal, wo es ja auch nur, es muss so sein oder so und nicht dazwischen so geführt, wir können erstmal unsere Meinung äußern.
Ja.
Sorry, hab noch kleine Erkältung. Wir müssen erstmal unsere Meinung äußern, dann sprechen wir darüber, weißt du, finden zueinander. Ich meine, ich will überhaupt niemandem die Schuld geben, weil so wurden die ja auch teilweise erzogen, ne? Und aber das sagt meine Mutter auch jetzt immer noch, Mann, sie hat auch erst super spät gelernt, sich zu entschuldigen. Es wurde einfach damals nicht so richtig denen beigebracht oder ihr.
Ja.
Und es ist so schön, dass es so eine Entwicklung jetzt gibt.
Voll.
Und wenn man Scheiße gebaut hat, einen Fehler gemacht hat, dann darf man auch dazu stehen und man darf sich auch entschuldigen. Und da ist nicht die Stolz oder Ehre oder irgendein Scheiß verletzt, nur weil du gerade über den Schatten springst und dich entschuldigst.
Also meinst du, das kann man auf jeden Fall auch lernen und...
Naja, ich glaube jetzt nicht, dass das jeder lernen kann, noch im großen, hohen Alter. Da haben wir ja viele Ego-Probleme, ne? Ich meine, guck dir doch nur die Politik an oder sonst was. Ich glaube, da ist irgendwann der Zug abgefahren. Aber wenn du natürlich ein super gutes Verhältnis zu deinen Eltern hast oder Großeltern oder sonst was, kann ich mir schon vorstellen, wenn du da erst ein paar Jahre investierst und das vielleicht nahelegst und das in einem ruhigen Ton, kann da eine Veränderung stattfinden. Aber ich würde jetzt nicht sagen, wenn Leute nicht wirklich mit Leuten zusammenhängen, wie zum Beispiel, ich nehme jetzt mal das Beispiel wie Großeltern mit Enkeln, die man ja vielleicht oft sieht, da sehe ich schon eine Chance. Aber wenn du natürlich allein frustriert zu Hause grumpy rumhängst und nur deinen Frust rauslässt, wie soll dieser Mensch lernen, zu streiten oder kommunizieren?
Ich glaube auch, vielleicht geht es auch gar nicht darum, den anderen Menschen zu verändern, sondern eher auch deinen eigenen Umgang, dass du sagst, ey, ich habe es probiert oder ich habe so kommuniziert, dass ich mich damit wohlfühle. Zum Beispiel
Stichwort
gewaltfreie Kommunikation, auch wenn die Person trotzdem immer weiter triggert und immer weiter Anschuldigungen macht. Ich bleib dabei, so zu kommunizieren, dass ich mir am Ende nichts vorwerfen kann. Und dann habe ich meine Meinung gesagt und habe gesagt, ey, ich habe meine Gefühle vermittelt, it is what it is. Und wenn es nicht ankommt, dafür bist du ja nicht verantwortlich. Das kannst du ja nicht ändern.
Ey, und
das
weißt du nicht in der Hand. Weißt du, dass das ein Schlüsselpunkt ist für viele Situationen in einem Leben, in seinem eigenen Leben? Das habe ich einfach gemerkt. Wenn ich, mein Selbstwert da ist, indem ich für mich das Richtige getan habe, dann ist egal, in welcher Situation du bist und welcher miserablen und abgefuckten Situation man wirklich gerade steckt. Wenn du mit dir im Reinen bist, kannst du die Situation auch viel, viel besser handeln, als immer zu wissen, okay, eigentlich bin ich gerade schuld. Irgendwie im tiefsten Kämmerlein weiß ich, ich bin gerade schuld. Versuch aber die ganze Zeit gegen zu pauken. Ne? Oh nein, das ist nicht so und das und das. Weil das, glaube ich, geht in eine weitere Frustration über und Hass und sonst was, ne? Und so ein komischem Gefühl. Aber da hast du so recht, wenn du selber weißt, du hast das Beste gerade getan, dann kannst du auch mehr damit leben, dass der andere immer noch Kacke ist und Scheiße und nicht, nicht quasi ne, zum Denken angeregt wird, weil du recht hast, ich kann mir nichts vorwerfen. Ich stehe dazu. Ja.
Ja.
An dieser Stelle machen wir eine klitzekleine Werbeunterbrechung und wir wollen euch heute Zyklotest vorstellen.
Und wenn ihr euch fragt, was das ist, das erklären wir euch jetzt. Wenn ihr an Verhütung denkt, denkt ihr wahrscheinlich auch mit zuerst an die Pille, oder? Aber nee, müsst ihr nicht. Heute gibt es so viele neue Alternativen, wie zum Beispiel die NFP. Das ist die natürliche Familienplanung. Und hierbei werden körpereigene Symptome ausgewertet, um sozusagen deinen Zyklus besser zu verstehen. Klingt kompliziert, ist es aber nicht. Mit Zyklotest MySense. Und da werden nämlich körpereigene Symptome, wie zum Beispiel die Körpertemperatur, gewertet, ausgewertet und gemessen. Und zwar direkt nach dem Aufwachen. Denn die Körpertemperatur zeigt an, wo du in deinem Zyklus gerade stehst.
Ja, und wie hilft Zyklotest MySense dabei? Ja, Zyklotest MySense ist ein Basalthermometer, welches via Bluetooth mit einer App kommuniziert. Und mit diesem Basalthermometer wird gemessen und die App berechnet deine fruchtbaren und unfruchtbaren Tage im Zyklus. Und die Messung dauert nicht länger als 60 Sekunden, was schon mal gut ist. Und ergänzt werden kann das Tracking eines zweiten Symptoms, der sogenannte Cervix-Schleim. Dann ist die Sicherheit bei richtiger Anwendung vergleichbar mit der Antibabypille. Und ihr kennt ja den Schleim, ne? Manchmal ist der ein bisschen flüssiger, manchmal ist der ein bisschen zähiger. Und wenn ihr diese ganzen Sachen trackt, dann wird es einfach immer sicherer. Das ist echt ganz cool.
Genau, das Tolle an dieser Methode ist, dass sie hormonfrei ist und auch rezeptfrei, also sehr leicht anwendbar. Und mit unserem Code Konfetti bekommt ihr 10 Euro auf den Zyklotest MySense auf zyklotest.de. Ich buchstabiere es einmal cyclotest.de.
Und weitere Infos findet ihr einfach in den Shownotes. Finde ich wichtig, wichtig, auch in vielen anderen Lebenslagen.
Voll.
Ja. Nee, also auf jeden Fall Streit, dieses Lernen zu streiten. Was ist überhaupt gesundes Streiten? Das können wir ja mal vielleicht einfach mal Google mal kurz fragen. Ganz easy peasy. Ist ja jetzt, muss ja jetzt keine wissenschaftliche Arbeit darüber im Netz sein, sondern einfach wahrscheinlich einfach so nette Ansätze, ne? Die wir vielleicht alle annehmen können.
Ich finde auch, ich höre immer so Vergleiche, wenn es um Sprachen zum Beispiel geht, dass andere Sprachen sehr viel kreativer sind, was Beschimpfung zum Beispiel angeht.
Aha.
Das, ich habe jetzt nur Griechisches als Beispiel, die hatten wir irgendwann eine Unterhaltung, da war meine Mutter zu Besuch in Berlin und zwei Freunde von ihr und dann waren wir essen und dann hat er irgendwann erzählt, wie sie schimpfen und auf was sie schimpfen und das hat irgendwann, es nimmt irgendwann so Ausmaße an, ich schimpfe auf den, wie nennt man das hier, Chandelier von deiner Oma in dem Haus mit dem also so völlig absurd, es wird irgendwann so groß und so absurd, dass es eigentlich schon wieder lächerlich ist. Ich saß da, er hat einfach nur noch geschimpft und ich habe Tränen gelacht.
Oh, also da können wir Quarten auf jeden Fall auch ein Liedchen von singen. Ich glaube, das können die auch sehr, sehr gut. Oh mein Gott, was ist da alles genau, und das Sprichwörter ist und alles gibt. Wahnsinn.
Dass es irgendwie ein bisschen bildlicher oder bildhafter ist und sehr viel metaphorischer und das ist im Deutschen so, du Kackwurst. Du Arschloch.
Also,
und,
ja, finde ich auch.
Vielleicht fällt es uns deshalb auch ein bisschen schwieriger, weil wir gar nicht so die Sprachkultur dafür haben. I don't know. Ist jetzt einfach mal eine These, aber das fand ich schon irgendwie.
Es gibt eine kleine Checkliste, die ich hier gerade schnell gefunden habe. Geil. Und zwar heißt es als erstes, wenn du jetzt in so einer Konfliktsituation bist, erstens beschreibe, was dich genau stört und frage nach, ob du verstanden wurdest.
Ja, aber sorry, wichtiger was Punkt, genau mich gerade stört, das ist ja manchmal dann hier nicht die Spitze vom Eisberg, die ich gerade sehe, sondern alles das drunter.
Okay, aber wir reden jetzt über, ja, natürlich, du kannst okay, natürlich wir reden immer jetzt ausweiten, etwas, was, ne?
Ja.
Akut ist, etwas, was jetzt vielleicht, du hast den Müll nicht rausgebracht, Maxi, ich finde das recht echt scheiße, ja? Und ich habe dir das jetzt schon tausendmal gesagt und ich möchte, dass du meine Gefühle wahrnimmst, Gott. Ja? So, okay. So, und jetzt beschreibe, was dich genau stört und frage nach, ob du verstanden wurdest. Maxi, hast du verstanden, was mein Problem ist?
Offensichtlich so. Nicht, weil du nervst mich gerade, weil du willst, ja, dass ich den Müll rausbringe, während ich hier gerade viel wichtigere Dinge mache. Und nur weil du jetzt denkst, dass es wichtig ist und weil du das 100-mal sagst, ich möchte auch nicht immer kontrolliert werden, Veronika, ja?
Ja, okay. So und nämlich. Jetzt wäre es natürlich super.
I love it. Es ist so ein Rollenspiel gerade.
Ja, es wäre natürlich jetzt super an deiner Stelle, wenn wir jetzt gesund kommunizieren, dass du wahrscheinlich, das steht jetzt hier nicht, aber, ne?
Wenn ich annehme, aber dass es dich stört und warum, was da für ein Frust dahinter steckt, ja.
Exakt, erstmal annehmen. Mhm. Genau, erstmal annehmen, okay, du nimmst an, dass du meine Gefühle.
Ich stelle jetzt auch in diesem Moment sofort meine Gefühle über deine Gefühle über meine Gefühle, schöner Versprecher.
Nee, aber ich glaube, dass dein Punkt, warum du jetzt zum Beispiel nicht den Müll rausbringen konntest, erst danach besprochen werden sollte. Dass man quasi, sonst, man will ja erstmal deeskalieren, ne? Ja. Weil eins ist klar, wenn wir ganz oben gekocht sind, ganz hoch gekocht, kannst du ja keine konstruktive Unterhaltung führen. Ist ja, also eigentlich muss man die Situation wahrscheinlich erstmal ein bisschen, ne?
Ich finde das ein super Beispiel. Ich habe das gerade so vor Augen, wie auch der Ton ja auch die Musik macht, ne? Wenn du das schon in so einem Ton sagst, wo ich sage, wo kommt denn das jetzt her? Also dass diese Projektion auf mich jetzt und ja, vielleicht habe ich jetzt zum 20. Mal den Müll nicht rechtzeitig rausgebracht und jetzt stinkt er und gammelt. ja, ist kacke, aber für mich ist es nicht so, also dieses, das finde ich ganz schwierig in Beziehung, glaube ich, dieses unterschiedliche Wahrnehmen von Dingen, die einen stören. Und jetzt Gefühle ausgeklammert von wegen Erfahrungen und tralala, sondern diese alltäglichen Dinge, finde ich echt schwierig zu handeln, beziehungsweise finde ich irgendwie, genauso wie streiten, finde ich da, also wegen solcher Dinge zu streiten, finde ich unnötig und dann mache ich es lieber selber, obwohl es mich stört.
Aber weißt du, was ich glaube, bei all diesen Streitigkeiten, gerade, ich finde das ein gutes Beispiel mit dem Müll rausbringen, dass meistens der Müll ein Synonym ist für was ganz anderes.
Ja, ganz aber das oft. Meine ich ja.
Genau, und das ist meinst dann aber du ja. Da drin, ja, und das finde ich dann schwierig, weil dann müssen wir ja schon viel früher ansetzen. Das heißt, man hätte schon viel früher, wenn der erste Frust kam, eigentlich schon längst anfangen müssen, seine Gefühle zu äußern.
Oder sehr viel früher, dass man sagt, ey, bevor wir zusammenziehen.
Wie streitest du
das
eigentlich?
Das ist mir wichtig.
Genau. Oder bevor man überhaupt datet, also bevor man überhaupt zusammenkommt, zu fragen, ey, ist dir eine gesunde Streitkultur wichtig? Und dann fragt der andere, nee, ich weiß gar nicht, was das ist. Kann ja sein, ne? Ich habe gar keine Ahnung, was das ist.
Ja, ja.
Und dann vielleicht das schon vorher zu besprechen, bevor überhaupt irgendwas kommt.
Ein Konflikt entsteht
geil,
oder eine Krise.
Wie geil wäre das denn? Und das wäre doch das neue Dating. Nicht nur zu fragen, wie ich in der letzten Beziehung gesagt habe, ey, what's your love language? Was ist deine Liebessprache? Auch, wie streitest du und wollen wir nicht das schon mal klären, bevor es überhaupt zum ersten Streit kommt? Wie geil wäre denn das?
Ja, mach das. Wir haben ja tatsächlich auch drüber gesprochen. Ich glaube, als irgendwann so, ich weiß nicht, ob es irgendwie...
Ich muss übrigens noch, bevor du weiterredest, ich will es nur kurz einwerfen, dass es ja noch mehrere Punkte gibt. Die Frage ist nur, ob wir die jetzt einmal gleich, nachdem du deinen Satz ausgesprochen hast, kurz runterrattern und dann nochmal drauf zurückkommen. Was hältst du davon?
Jetzt hast du mich rausgebracht, lies jetzt einfach vor.
Okay, dann vielleicht kommst du gleich da nochmal drauf.
Ja.
Also das erste war, beschreibe, was dich genau stört und frage nach, ob du verstanden wurdest. Punkt 2, beschreibe deine Gefühle. Wütend, enttäuscht, traurig, verwundert. Ne? Also ich bin verwundert darüber, dass du den Müll mal wieder nicht rausgebracht hast. Mhm. Oder ne, sowas. Dann drittens.
Sag mal ein bisschen passiv-aggressiv jetzt mal wieder. Ne?
Das finde ich auch. Wieder ist eigentlich scheiße, das darf man auch nicht machen. Drittens, erkläre, was du gerne anders hättest. Ja. Aha. Viertens, sei bereit, Kompromisse zu finden.
Oh,
und fünftens, achte auf deinen Ton, deine Worte und dein Handeln.
Ja, so, das und diese Passiv-Aggressivität, die erlebe ich bei Paaren in meinem Umfeld immer wieder, weil wenn das Thema, wie du sagst, zum
mal wieder,
dann irgendwann platzt einem natürlich die Hutschnur, beziehungsweise dann denkt man, okay, ich sag's jetzt in so einem Ton, dass du mich auch wirklich verstehst, aber eigentlich ist es sowas von herablassend oder sowas von überheblich oder auch so ein bisschen, verlächert, nee. Mhm. Du machst die andere Person damit ja so klein, wenn du sie von oben herab so ansprichst. Und sich das zu verkneifen, wenn man eigentlich wirklich stinkig ist, ist natürlich, das ist eine Herausforderung, glaube ich.
Mhm. Voll. Ja. Also. Ich habe hier noch was Schönes gefunden. Ja. Und zwar besser streiten in 5 Schritten. Erstens zuhören und verstehen. Ja. Auf Kritik wird ihr Gegenüber immer mit Angriff, Verteidigung oder Flucht reagieren. Immer. Dies sind die
beim Streiten.
Mhm. Beim Streiten. Dies sind die Möglichkeiten. Bevor nämlich ihr Verstand Zeit fand, abzuwägen, abzugleichen oder zu verarbeiten, hat ihr Überlebensinstinkt auf die scheinbar drohende Gefahr bereits reagiert. Schweigen und Mauern kann dabei sowohl eine Verteidigung als auch eine Flucht darstellen. Sie verhindern, dass sie als Angreifer wahrgenommen werden, indem sie als Sprecher, ja, also jetzt bin ich das, ich sag dir das jetzt mit dem Müll, nicht abwerten, keine Kritik üben, keine Du-Vorwürfe verwenden, dann nur über ihre eigenen Gefühle und ihre Wahrnehmung sprechen, nicht verallgemeinern, da sind wir, Maxi, immer, ne? Und ganz bei sich in der aktuellen Situation bleiben, also in Ich-Perspektiven, also aus der Ich-Perspektive, und nicht fordern, sondern wünschen, bitten oder vorschlagen. So, und was ich, also haben wir super gut wiedergegeben. So, und jetzt als Zuhörer, jetzt du in dem unserem Beispiel, erst die Zusammenhänge erfassen, ganz bei der Sache bleiben und eigenen Schlussfolgerungen hinten anstellen. Nicht in eine Verteidigungshaltung gehen. Finde ich, haben wir sehr gut wiedergegeben.
Ja, oder? Das ist wirklich, ich glaube, die ersten 10 Sekunden entscheiden, wie geht man damit um. Ne?
Ja.
Reagiere ich jetzt, oh, Digga, Vero, ich bin gerade mitten in was Wichtigem, nerv mich nicht, ich mache das später. So, oder ich habe dich gehört, ich mache das sofort, ich telefoniere noch zu Ende, so, keine Ahnung, man kann ja so oder so damit umgehen. Und ich habe das aber auch, diese gewaltfreie Kommunikation ist ja auch, dass man in Ich-Formeln spricht und bei seinen Gefühlen bleibt, also nicht sagt, du hast dich so und so verhalten, sondern ich habe mich irgendwie verunsichert gefühlt, als du das gesagt hast. Oder also, ne, dass ich bei mir bleibe, damit es auch leichter für dich ist zu verstehen, was gerade in mir vorgeht.
Und der
du
Ton
quasi. Genau. Und mehr Empathie wieder mir gegenüberbringen kannst. Und ich habe das so oft probiert. Und ehrlich gesagt, wenn dann nicht kein Verständnis kommt, merke ich, dass ich dann irgendwann an meine Grenzen komme mit dieser Art von Kommunikation. Dass ich dann irgendwann denke, weißt du was, vergiss es einfach. Ja, es
voll.
Das muss man echt etablieren und üben, glaube ich. Ich glaube aber, dass es auf jeden Fall zu üben ist. Es war auch Teil, es ging jetzt um zum Beispiel in meiner Ausbildung, schwierige Gespräche mit Eltern führen. Ne? Mhm. Wie gehst du da mit um, wenn du über ein schlechtes Verhalten des Kindes spricht, wenn es irgendwie gewalttätig wird oder wenn du siehst, dass das Kind irgendwie gefährdet aussieht oder was auch immer oder das, wie gehst du damit um und wie verhältst du dich den Eltern gegenüber und dass da immer drüber steht, dass du der Person, den Eltern Respekt gegenüber bringst und dass sie, ne, ihr Kind so, dass sie in der Lage sind, ihr Kind zu erziehen und dass du nicht Dinge besser weißt oder so und dass diese ganzen Methoden, die wir dann geübt haben, das war immer so krass, kann man wirklich auf alles übertragen, dieses mit Respekt sich begegnen, ne? Und jetzt nicht annehmen, ey, ich finde, ich mach das voll gut, weil ich bin immer, ich schreie nie rum und ich werde nicht laut, ja, aber manche Leute haben dann irgendwie mehr, weiß nicht, Emotionen in ihrer Stimme und werden halt laut. So what? Vielleicht geht's trotzdem irgendwie am Ende gut. Also, ja.
Genau, dann kannst du als Zuhörer, das geht ja hier noch weiter.
Ach so, auf die Emotion,
gar nicht schlimm. Auf die Emotion ihres Partners achten, denn um die geht es auch in der vermeintlichen Sachdiskussion. Zusammenfassen und wiederholen, was sie verstanden haben und ihr Verständnis für die Gefühle ihres Partners bestätigen. Fragen stellen. Bitte? Also das, was wir auch gerade sagten, du sollst zusammenfassen und wiederholen, was du gerade.
Ach so, das Paraphrasieren nennt man das.
Ja.
Wiedergeben in eigenen Worten, ob du es verstanden hast. Ja,
ganz
die Zeit
genau.
Nimmt man sich halt selten, ne?
Genau. Und dann kannst du Fragen stellen, wenn du unsicher bist, und fragen, ob du halt es richtig verstanden hast. So, das ist der erste Punkt von noch 4 weiteren, ja.
Und da fällt mir noch was ein. Dieses hat ja auch, also hat in meiner Vergangenheit auch schon mal zu einer Auflockerung der Situation geführt, wenn ich wirklich nicht verstanden habe, was mein Gegenüber will und ich dann wirklich 3-mal nachgefragt habe, irgendwann wurde es halt ich mach jetzt mal in Anführungszeichen lächerlich und dann konnte man auch wieder drüber lachen. Also Humor ist, glaube ich, auch super hilfreich in Streitsituationen, um Dinge einfach mal aufzulockern.
Aber jetzt mal Beispiel, du hast mich jetzt betrogen. Wie willst du da ein bisschen Humor mit reinbringen? Ich meine nur, ne? Also es geht halt auch nicht in jeder Lage,
nein,
ne?
Nein, jetzt, ich habe immer noch den Müll im Kopf, Vero. Ich bin noch
sehr
nicht
gut,
drüber
okay.
hinweg.
Okay, vollkommen richtig. So, der zweite Punkt ist, Zorn, Wut und Ärger überwältigen Sie? Frage. Wenn Ihr Gehirn von Stresshormonen überflutet wird, ist eine Auseinandersetzung nicht möglich. Finden Sie ein Ritual, um eine Pause zu initiieren, bis die Stresshormone abgebaut wurden. Beachten Sie, dass dies unterschiedlich lang dauert von Mensch zu Mensch. Einmal um den Block gehen unterstützt die Verstoffwechslung und Abbau von Stresshormonen. Das ist der zweite Punkt.
Krass, es macht voll Sinn,
Du musst ja irgendwie deeskalieren, ne? Du musst ja irgendwo raus erstmal aus der Situation, wenn es,
Das habe ich tatsächlich, auch erlebt, dass, wirklich so eine Situation, mich eine Unterhaltung sowas von aufgeregt hat und so wütend gemacht hat und ich mich so kacke gefühlt habe, wieder wie so ein kleines Würstchen und mit meiner besten Freundin auch diskutiert habe und war so, spreche ich das jetzt an, mache ich das jetzt, sage ich jetzt was, tralalala. Und dann tatsächlich eine Stunde später, ich bin dann irgendwie spazieren gegangen und dann dahin gegangen und dann war es okay. Aber voll, es war so, die erste halbe Stunde war ich echt so die ersten 10 Minuten war ich angespannt und war ich so, ey, ganz ehrlich, es muss auch nicht immer alles irgendwie zerkaut und es war einfach eine doofe Situation, das war aber nur eine kleine Misskommunikation.
Wie dieses Beispiel, weißt du, dieses mit diesem von 10 runterzählen, ne? Dieses 10, so für sich, ne? Atmen, okay, es wird gleich besser, ne? Das kennt man ja auch manchmal aus so Situationen und von Hobbypsychologen oder irgendwelchen Leuten, keine Ahnung, die das als Tipp mitgeben, wenn du irgendwie gerade nicht weiter weißt oder so, ne?
Ja.
Okay, wir haben den dritten Punkt, Maxi. Standards und Dealbreaker. Klären Sie für sich, um welches Bedürfnis es Ihnen tatsächlich geht. Was wünschen Sie sich? Geht es um Ordnung oder um Respekt? Geht es um Anerkennung oder um verletzte Gefühle? Dazu ist gut, wenn Sie Ihre Standards und Ihre Dealbreaker kennen und benennen können. Was also ist Verhandlungsmasse und welche Linie darf nicht überschritten werden? Dabei geht es nicht um Drohungen oder Ultimaten. Doch auch für Ihren Partner ist wichtig, dass er weiß, welche Kompromisse für sie nicht tragbar sind und wo sie besser Tauschgeschäfte verhandeln sollten. Das ist der dritte Punkt.
Das musst du mir nochmal aufschreiben, bitte.
Mache ich.
Voll. Also ich habe das Gefühl,
kennst du doch dieses typische, ey, bis morgen hast du dein Zimmer aufgeräumt, bis morgen das, sonst passiert das. Oder wenn du das nicht änderst, dann trenne ich mich von dir. Weißt du, wie ich meine?
Also Drohung reagiere ich total sensibel. Damit kann ich gar nicht umgehen. Und wenn ich das höre von Leuten, die Drohungen aussprechen, wie du gerade sagst, wenn es nicht besser wird, dann trenne ich mich. Dann ist bei mir schon sowas von Alarm. Ja, voll. Mm. Dass ich denke, ey, ist dir gerade bewusst, was du da machst? Das ist so ein Unterdruck setzen. Damit kannst du doch überhaupt nicht dafür sorgen, dass jemand dir gegenüber wohlgesinnter oder empathischer wird, wenn die Person sich bedrängt und in die Enge getrieben fühlt. Also stell dir das mal andersrum vor. Was für einen Stress du da noch hast. So, Gott, jetzt muss alles gut gehen. Jetzt darf ich nicht mehr irgendwie sagen, wenn mir was nicht gefällt, weil sonst verlässt er mich. Oh Gott, wie furchtbar.
Ja, voll.
Da bin ich so hypersensibel.
Hier wird auch gesagt, also der vierte Punkt ist, was dahinter steckt. Also was da gerade gesprochen wird. 69% aller Paarkonflikte sind nicht mit einem Kompromiss lösbar, der beide Partner gleichermaßen zufrieden zurücklässt.
Das finde ich jetzt aber eine hohe Zahl.
Ob eine Beziehung Bestand haben kann, zeigt sich auch, wie die Partner mit genau solchen Konflikten umgehen. Wer immer nur zurücksteckt in seinen Bedürfnissen, wird irgendwann den Optimismus verlieren, dass diese Partnerschaft jede Investition wert ist. Den wahren Konflikt erkennen ist unerlässlich. Und bei 69% lautet der, wenn du mich wirklich lieben würdest, würdest du es so machen, wie ich mir das wünsche. Und zwar auf beiden Seiten. Ja.
Eieiei, finde ich auch schwierig. Die letzte Formulierung. Wenn, dann.
Kennt man auch, wenn du Reality-TV schaust und
ja,
so.
Ja, ja, voll.
Also das hört man ja sehr, sehr oft. Und ich meine, das haben wir auch alle schon mal gehört. Boah, wenn du mich, also das habe ich ja schon auf jeden Fall in meinem Umfeld oder irgendwo.
Ja, aber das macht das ja, das macht es ja so wieder zunichte. Wenn du mich lieben würdest, dann würdest du mir das nicht antun. Das ist so, hä, aber die Person hat doch genauso das Gleichberechtigung.
Wie nennt man das? Emotionale, Beziehung. Wie nennt man das? Emotionale
Erpressung.
Erpressung, ja. So, wir können jetzt kommt der fünfte Punkt, und zwar versöhnen und heilen. Das ist doch ein schönes Schlussding.
Okay, ich wollte gerade sagen, wie lange geht das noch?
Nee, ist jetzt Schluss. Zunächst finden Sie ein Ritual, das einen Schlusspunkt der Auseinandersetzung setzt. Danach ist wirklich Schluss mit der Argumentation. Bei den meisten Paaren funktioniert gut eine Umarmung, die mindestens 30 Sekunden lang gehalten wird. Die Biologie sorgt dafür, dass der Blutdruck sinkt, die Stresshormone abgebaut werden und Nähe und Vertrautheit aufgebaut werden. Irgendwann später, wenn Sie sich wirklich beruhigt haben, können Sie als Heilungsprozess zurückblicken auf Ihre unterschiedlichen Standpunkte und sich in die Perspektive und Wahrnehmung Ihres Partners hineinversetzen. Dazu hilft es, die Ähnlichkeiten Ihrer Verhaltensweisen zu identifizieren und zu benennen. Gehen Sie davon aus, dass die Verhaltensweisen Ihres Partners, die Sie stören, Sie selbst auch in einigen Situationen zeigen. Und gleichzeitig suchen Sie die eigenen Stärken auch in Ihrem Partner.
Oh. Ja, oh. Macht Sinn. Macht voll Sinn.
Ja.
Ja, auch gerade dieses wieder körperlich sein, das hilft mir auch, dass ich dann denke, okay, es ist alles gut. Also wieder eine Nähe herstellen, die vorher irgendwie kaputt oder unterbrochen war, ne? Also, dass du einfach wirklich wieder so wie so ein Band hast, was dann gestärkt wird. Ja.
Voll. Und es ist halt so schade, weil bei vielen Streits und bei vielen Ego-Streits, ne, wo man eben nicht so vielleicht diese Punkte anwende, dieses, ne, aus der Situation mal vielleicht rausgehen, ne, vielleicht auf Augenhöhe sich zu unterhalten und dass es gar nicht zu so einer Versöhnung kommt in vielen Situationen, weil man das davor überhaupt noch nicht gelernt hat.
Ja.
Und ich muss auch
sagen.
Ich
finde auch bei Ego-Streits ist ja auch so eine Sache, hat das wirklich was mit mir gerade zu tun oder ist das irgendwie gerade deine Baustelle und überträgt sich jetzt gerade auf unsere Beziehung, ne? Also kann ja auch sein, dass irgendwas anderes, wie du sagst, ein unterschwelliger Grund der Grund ist. Ha.
Ja, voll. Wow. Ja. Also was du als angehende Pädagogin, wie würdest du denn sagen, könnte man zum Beispiel, wenn du jetzt Kinder hast, also die Kinder sind ja unsere Zukunft, die sollte man im besten Falle, an die soll man ja am besten herantreten, weil, ne, die, ne, ebnen dann den Weg für späteren Generationen. Und was sollte getan werden, um zum Beispiel sowas entgegenzuwirken? Weil das ist ja unerlässlich in vielen Situationen, nicht nur im Privatleben, auch im Beruf. Ne? Also und
kommt ja auch bei uns echt sehr viel vor. Also es gibt sehr viele Konflikte, die alle natürlich unterschiedliche Gründe haben.
Aber und lernt man das vielleicht als Schulfach oder mal als in der Kita schon?
Ja, finde ich auch. Ja, haben wir gerade darüber gesprochen, dass in Finnland wird jetzt, ich glaube, sozioemotionale Kompetenzen geschult in einem Fach, wo sie dann, haben wir das nicht auch letztes Mal angesprochen? Das kommt mir irgendwie so bekannt vor.
Kann sein, ja.
Ja, dass sie da über Dinge lernen, wie über Gefühle reden, auf sich selber hören, auf den Körper hören und das gehört da irgendwie auch zu, aber vor allem, also ich dann als Pädagogin in dem Fall, das Akzeptieren von jedem einzelnen Kind und dass jedes einzelne Kind auch anders streitet oder anders Dinge verarbeitet und ausdrückt. Und ich sehe natürlich die Vielfalt jeden Tag im Job so, dass manche einfach überhaupt gar keine Frustrationstoleranzgrenze haben, eine ganz kurze Hutschnur haben, dass die explodieren, dass die gewalttätig werden, dass sie verbal gewalttätig werden. Da gibt es einfach dann hilfreich ist dann gerade in so Gruppen, dass man gemeinsame, klare Regeln irgendwie bespricht und benennt und sagt, wir möchten nicht, dass wir uns verletzen, verbal oder körperlich, und dass wir darauf hinweisen können als Hilfe und dass es dann so, ja, stimmt, ich will ja auch nicht geschlagen werden oder ich will ja auch nicht beleidigt werden. Klar, manchmal hilft das nicht in dem Fall, vor allem wenn so richtig Rage ist, und da hilft dann aber auch rausgehen, ablenken, was anderes anbieten. Wir hatten irgendwie mal einen Fall, die wollten sich prügeln und ich war dann so, okay, er spielt gern Schlagzeug, komm, wir gehen in den Musikraum, sowas, einfach, ne, irgendwie eine Alternative bieten, dass sie, ne, einmal um den Block gehen können oder Luft schnappen können. Ich finde es trotzdem auch wichtig, in dem Fall zu sagen, deine Gefühle sind völlig berechtigt. Es ist völlig okay, dass du dich gerade so fühlst. Aber die Ausführung muss natürlich irgendwie sozial sein. So, du kannst nicht einfach andere Kinder treten oder schlagen und du kannst auch nicht andere Kinder irgendwie beleidigen. Ja. Da gibt's einfach klare Regeln und die sind auch sehr wichtig zu
Aber wenn du jetzt, sag ich mal, in deinem Elternhaus anders quasi sozialisiert wurdest, im Sinne von andere Regeln hast und so oder andere Werte oder whatever mitgegeben bekommen hast. So, und jetzt bist du natürlich da in einer, weiß ich nicht, in diesen Kinderzentren, Jugendzentren, bist du vielleicht in der Schule, bist in der Kita, in der Vorschule. Ja. Jetzt hast du Pädagogen, die dir das beibringen, ja? Und zu Hause ist es aber immer noch nicht so. Ich meine, das ist ja auch ein ganz krasser, ist frustrierend und krasses Konfliktpotenzial da. Ich finde es super, super schwierig und das haben wir jetzt auch in der Debatte, ne? Auch mit Geflüchteten, ne? Und wie anders sozialisiert wurden, auch in ihrem Land vor allem und wie man das mit der Integrationspolitik jetzt ja auch in Deutschland machen soll. Ich finde es super schwierig. Ich bin so unfassbar froh, dass es dafür qualifizierte Leute gibt da draußen, die sich dem annehmen und das wirklich versuchen, eine Lösung zu finden, auch in unserem Land hier. Ich weiß absolut nicht.
Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was Geflüchtete damit zu tun haben. Klar gibt es verschiedene Familienkulturen, wo irgendwie gesagt wird, weil ich jetzt sage, habe ich jetzt so beschlossen oder da haben die Frauen wenig zu sagen oder so.
Ich habe jetzt nur auf den jetzigen Fall, weil wir in Deutschland ja viel darüber sprechen, dass sehr viele Geflüchtete zu uns kommen, da sind, dass quasi natürlich eine Integration stattfinden muss. So, und jetzt hast du das ja nicht nur in anderen Ländern, die herkommen, sondern auch allein, es kann ja auch eine Familie sein aus Deutschland, die zu Hause ganz andere Werte und sonst was mitbekommen hat. Ich habe es jetzt nur an einem tagesaktuellen Thema in den Nachrichten jetzt, sage ich mal, nur aufgegriffen, dass es ja auch ein großes Thema ist. Und ich habe Hochachtung wirklich vor allen Pädagogen, vor deinem Job, was du jetzt machen willst. Und das ist jetzt einfach, ich verzweifle schon nur beim Hinhören. Also nur, wenn ich mir diese Nachrichten gebe und politischen Ereignisse. Ich weiß, also weil den Samariter kannst du zwar, du Max, als Maxi, zwar in deinem Kosmos spielen, aber es ist ja viel breiter gefächert. Es gibt ja.
Ja, aber ich glaube, da musst du dann einfach dich wieder fragen, welche Rolle spiele ich hier gerade und,
Sehr gut.
Es gibt die Familie und dann gibt es die Lehrkräfte und dann gibt es, weiß nicht, eine Community aus Sportverein oder Kirche oder vielleicht auch ein Jugendzentrum, wo Kinder, Jugendliche hinkommen und wir alle sind ja, wir beeinflussen die Kinder und das ist auch völlig in Ordnung, wenn das unterschiedliche Einflüsse sind und also auch, dass wir würden den Eltern ja nie abschreiben, wie sie mit ihren Kindern kommunizieren. Ich kann trotzdem für mich sagen, ich kommuniziere anders mit dir und zwar auf Augenhöhe. Ich würde dir niemals sagen, weil ich es so sage, weil ehrlich gesagt, das liegt mir einfach fern. Mhm. Aber das kann Beispiel. Kinder völlig verunsichern.
Was ist denn, wenn jemand zu dir kommt? Also nee, du kriegst mit von einem Kind, was du da bei dir hast. Dass es zu Hause immer angeschrien wird. Das erzählt es dir auch. Es wird immer angeschrien. Es darf keine Meinung haben. Beispiel, ja. So, und jetzt sind wir von der Situation vor einer halben Stunde ungefähr, wo du meintest, okay, Elterngespräche führen. Ist es etwas, was man dann auch mal als Pädagoge oder als Erzieher oder whatever annimmt, sich persönlich und auch versucht mal ein Gespräch mit den Eltern zu führen? Wann ist der Punkt? Wann darfst du das,
also
oder wann solltest du das machen? Oder wann macht man das? Ist es individuell?
Ja, voll. Im Fokus steht einfach das Kind. Und wenn das Kind leidet, wenn ich sehe, das Kind leidet darunter und hat zum Beispiel Schwierigkeiten, sich emotional zu öffnen oder schreit auch andere Kinder an, weil es das von zu Hause so gelernt hat, dann gibt's ein Problem. So, weil das Kind sich dann in der Gemeinschaft einfach nicht einfinden kann und selber ja auch nicht ausdrücken kann, wie es sich fühlt. Wenn es jetzt aber völlig fein integriert ist, eine Peergroup hat, Freunde hat, in der Schule klarkommt, dann who am I to judge, wie die Eltern zu Hause kommunizieren? Weil das Kind kann damit seine Strategien und Coping-Mechanismen ja gelernt haben. Also würde ich trotzdem irgendwie hingucken, wenn die Eltern jetzt immer einen schroffen Ton haben und wenig liebevoll sind, dann sollte man schon auch hellhörig werden als pädagogische Fachkraft. Also wenn ich das immer wieder beobachte, dann würde ich irgendwann da schon zu einem Gespräch einladen und fragen, was gerade los ist. Also es geht erstmal darum zu gucken, warum sind die Eltern denn gerade irgendwie oder warum sind sie schroff oder warum sind sie immer gehetzt oder warum sind sie wenig liebevoll. Dahinter steckt dann irgendein anderer Grund, Vielleicht haben sie selber Stress bei der Arbeit. Denen wird mit einer Kündigung gedroht. Vielleicht ist die Mutter krank. Vielleicht trennen sie Eltern sich gerade. Man weiß es nie. Und deswegen niemals irgendwie vorschnell irgendwie urteilen, sondern die Eltern wollen, lieben ihr Kind in den meisten Fällen, in 99% der Fälle, lieben die Eltern ihre Kinder und würden alles für sie tun. So, und davon gehe ich jetzt erstmal aus.
Ja, okay. Also Optimismus, ja, das müssen wir an den Tag legen.
Voll. Und auch den Eltern zugestehen, wie gesagt, dass sie in der Lage sind, ihr Kind zu erziehen und dass jede Familie das anders macht.
Voll. Ja, klar. Also wenn es jetzt so um, ja, es geht ja, wenn nur um,
klar,
so
wenn die Eltern jetzt auf uns zukommen und sagen, was bringen sie da meinem Kind bei, dann kann man sich auch immer noch auf gemeinsame Werte und gemeinsame Gesetze berufen. Und es gibt Kinderschutzgesetze, es gibt ein Bildungsprogramm und das ist alles, da steht das Kind im Fokus. Und wenn die Eltern damit nicht einstimmen, dann können sie ihr Kind woanders hinbringen. Aber
ja. Okay, da hast du vollkommen recht. Aber das ist halt, das war ja meine Frage von vorhin. Deswegen habe ich deswegen habe ich das mit den Geflüchteten ja überhaupt nur erwähnt. Weil zum Beispiel, es ist ja nur mal ein Teil unserer Welt.
Klar, sind sie
da
nicht vertraut mit
sind
dem.
Sind andere, ja, sind ja politisch gesehen, oder ja, religiös gesehen oder whatever, andere Werte oder moralische Vorstellungen.
Ja, einfach, ja, die, klar, die kennen die Gesetze hier nicht und wie es hier funktioniert. Exakt. Und das,
so, ne, und darum, ja, darum ging es mir vorhin, ne, als Beispiel nur, ja, dass es natürlich wichtig ist, das irgendwie dem Kind beizubringen, dass du jetzt hier bist und es ist bei uns halt so, ne, dass wir halt nicht mit Gewalt alles lösen und das, also, ja, ne, whatever, keine voll Ahnung, woher derjenige voll kommt. Aber dass ich das so tragisch finde, dass man da keine Macht drüber so richtig hat, dass aus diesem Kind wirklich ein guter Mensch wird.
Hast und du ja, halt, aber du kannst ja Eltern zu einem Gespräch einladen, du kannst ja Informationsabende machen, du kannst ein Elterncafé irgendwie organisieren, wo sie sich austauschen können. Es gibt so viele Möglichkeiten, die Leute, wie du, also die, ich finde das Wort integrieren immer so kacke, weil es sich so nach Anpassen anhört, aber einfach dieses Austauschen und hey, bei uns steht das Kind im Fokus und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie dann sagen, okay, finden wir scheiße. Kann ich mir einfach nicht vorstellen, weil am Ende geht's darum, genau, ihre Kinder zu, ja, klar, wenn es jetzt irgendwie radikale Gesetze
politische Äußerungen
sind,
die, auch vor allem
ja, voll,
sind, ne,
dann,
die vielleicht von
ja, muss man auch hinhören,
schon,
ne?
Ja, Kindes, ja. Schon.
Wir hatten gerade in ja der Klausur, ging es um einen Jugendlichen, der in die Nazi-Szene abrutscht, auch ein Beispiel, ne? Wie gehst du damit um und wie kannst du so eine auch vor allem verfassungswidrigen Äußerung von Eltern oder sowas, da musst du dann einfach auch die Polizei rufen und dann musst du auch aufklären. Also genau so ist es in alle Richtungen unsere Aufgabe, zu sagen, hey, wir wollen, was sind die Werte unserer demokratischen Gesellschaft?
Genau.
So. Und ja, es fängt in kleinen Schritten an, dass wir Kinder nicht beleidigen, dass wir nicht bestimmen, dass wir auch die Kinder untereinander nicht übereinander bestimmen, sondern dass sie fragen, möchtest du mit mir spielen oder nicht und dass es da auch Regeln gibt und das, ja, es spielt toll alles so Hand in Hand.
Oh, ach mein Gott, ja. Also ich glaube, heute wird keine Zeit mehr sein für eine Community-Frage, weil wir jetzt irgendwie ausgeschweift sind.
Verloren.
Ja, aber ich finde, das ist einfach ein spannendes Thema. Wir sind,
super spannend.
Wir versuchen natürlich hier nicht allzu politisch zu werden. Es soll ja auch immer noch ein Wohlfühl-Podcast sein, wo man in erster Linie an sich arbeitet und nicht die anderen belehren will. Aber ja, ich finde es war trotzdem sehr, sehr spannendes Thema und auch unsere kleine Ausschweifung fand ich aber auch sehr schön und sehr
ja
interessant.
Ja, ich merke auch, wie ich da immer mehr lerne und auch ich ertappe mich trotzdem in Situationen, wo ich natürlich in meinem Kopf so die Vorurteile abrate, dass ich jemanden entweder nach Äußerlichkeit oder so beurteilen denke, boah krass, die kümmern sich nicht genug ums Kind oder kriegt nur ungesundes Essen. Und da muss ich mich einfach richtig jeden Tag, jede Woche wieder hinterfragen. Und das ist ja auch das Anstrengende an diesem Job, dass du wirklich voll jedes Kind individuell betrachtest und nicht einfach alles pauschalisieren kannst. Und ja, das ist aber auch die, das ist die Herausforderung, aber gleichzeitig auch das Tolle, dass du diese Vielfalt einfach siehst und hast und mitbekommst.
Ganz, ganz toll, ja, wirklich sehr, sehr schön. Liebe Maxi, ich würde einfach sagen, wir sind am Ende. Wir geben euch jetzt auf jeden Fall nur an die Hand. Wir sind am Ende. Ich gebe euch jetzt einfach nur noch mal
wir kurz haben uns
mit
nicht gestritten,
als kleine,
Leute. Yay. Nee,
als kleine Zusammenfassung. Einfach, ey, wenn euch was stört, im ruhigen Ton das ansprechen. im ruhigen Ton, ja. Im ruhigen Moment und nicht, wenn man hochgeladen und richtig ist. Man kann es äußern, ja. aber dann vielleicht die Situation einfach verlassen und dann nochmal neu aufeinander zugehen.
Ja, und wenn man sich verlassen kann, dann runterzählen, wie du gesagt hast, finde ich super. Und
ja,
tief
super.
Durchatmen. Ja.
Ja, genau. Oder wenn, ja, genau. Also wir reden ja nur von normalen Streits, wenn da irgendwelche Gewalttaten oder irgendwelche kriminellen Machenschaften natürlich Straftaten irgendwie eine Rolle spielen, dann bitte sofort aus der Situation treten und anzeigen. So, haben wir dann auch noch dazu noch ein Wörtchen verloren. Okay, Maxi, du, dann wünsche ich dir wundervolle 2 Wochen. In 2 Wochen hören wir uns nämlich schon wieder.
Stimmt.
Genau. Oh, und wenn ihr eine Community-Frage habt oder irgendeinen Input, dann schreibt uns auf jeden Fall auf Instagram. Da heißen wir schwarzkonfetti-podcast. So, dann verabschieden wir uns jetzt und ich wünsche euch alles Gute. Ciao.
Ich auch. Danke. Tschüss.
Du kannst auch noch was sagen, Maxi.
Nee, ich war gerade so, ich glaube, ich höre mir die Folge nochmal an und guck, was ich für Blödsinn geredet habe oder ob es mich nochmal weiter zum Nachdenken anregt, weil diese ganzen Tipps, die du vorgelesen hast, die arbeiten auf jeden Fall noch nach, weiß
ja, ich. Ja, ich überlege gerade,
also, viel Spaß beim...
Warte, ich überlege gerade, ob ich nur korrekterhalbe noch die Quelle angebe und zwar weiß ich gar nicht, ob das so geil ist, aber erik-hegmann.de war der Herr.
Irgendein Psychologe oder wie?
Keine Ahnung. Und er sagt Working for Love. Es geht nicht darum, wie gesagt, es ist hier keine Wissenschaft, die wir hier betreiben, sondern einfach nur gute Ansätze, um eigentlich wirklich eine friedvolle Kommunikation zu gewährleisten. Das war's. Und es klang auf jeden Fall alles sehr, sehr plausibel.
Ja, es hat sich ja auch so ein bisschen geähnelt mit der Quelle, die ich, das war, ich lese die Zeit und Süddeutsche, das ist meine Quelle.
Ja, genau. Genau. Super, ihr Lieben. So, das war's schon. So, ich überlasse dir das letzte Wort, Maxi.
Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und bis bald. Tschüss.